D-Radio Wissen. Netzbasteln.
Ich bin ja ein großer Fan von Konsolengames, schon so seit den 90er Jahren. Vielleicht sind da eigentlich auch die besten Spiele rausgekommen hier, sowas wie Super Mario, Tetris, Zelda. Ich hatte damals ein Super Nintendo und ein Mega Drive von Sega und später auch eine Playstation, aber ich hätte natürlich noch gerne viel, viel, viel mehr Spiele und Konsolen gehabt. Heute geht das alles ganz anders. Hier beim Netzbasteln bauen wir eine Spielekonsole, die fast alle alten Retro-Konsolen vereint. Wie immer in unserer Selbermachstunde hier mit unserem Profi-Amateur Moritz Metz. Moin Moritz nach Berlin.
Hallo, guten Morgen Sebastian.
Wie war es bei dir? Hattest du auch so einen Schrank voller Konsolen?
Nee, nur bei meinen Freunden hatte ich die. Mein Nachbar, der hatte eines Tages plötzlich einen Gameboy. Das war der Arne, Anfang der 90er Jahre. Schöne Grüße, falls er das hört.
Grüße an
Arne.
Ich
hatte nur einen C64 und dann später aber einen 486er PC und Arne nur einen 386er.
Also, ja. Da sind schon hohe Unterschiede. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, ich habe relativ früh angefangen mit meinem Konsolendasein, mit dem NES, schon vor dem Super Nintendo. Das war dieser alte graue Kasten, der irgendwie eher so aussieht, als könnte man Brote darin frisch halten. Und dann kam halt das Super Nintendo. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viel Geld ich da reingesteckt habe. Immerhin stehen die Dinger heute noch bei mir im Schrank und ich habe sie auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal angeklemmt. Sogar das alte Teil, das NES, funktioniert noch. Aber heute, 25 Jahre später, kann man einfach für unter 50 Euro eine Spielekonsole bauen, die all das auch kann. Und das machen wir heute im Netz basteln. Für die, die mitbasteln wollen, erklär mal Moritz, was braucht man alles dafür?
Man braucht als erstes mal einen Raspberry Pi Mini-Computer. Den hatten wir schon öfters im Netzbasteln für das Sous-Vide-Ding und für alle möglichen Sachen. Das zentrale Ding in dieser ganzen Maker-Szene. Also ein Computer so groß wie mir, der einzige Vergleich, der mir immer einfällt, ist wie eine Zigarettenschachtel so von der Größe her. Also so kleiner als eine Postkarte oder so groß wie eine Taschentuchpackung. Das ist eigentlich schöner. Kostet 35 Euro das Ding. Der braucht noch eine kleine Speicherkarte. Dann ist man ungefähr bei 45 Euro für so einen plainen Raspberry Pi.
Das geht eigentlich. Also ich habe mir dann auch gleich einen bestellt, als du mir davon erzählt hast. Und damit ich auch heute mitmachen kann, habe das Teil ja auch mal mitgebracht. Bei mir ist es so ein kleiner Plastikkasten, in den ich das reingebacken habe. Also so ein Gehäuse quasi. Und dann ist der Computer drin. Da kann man dann einen Controller anschließen. Das Bildschirmkabel und so weiter und so fort. Das waren bei mir ein bisschen mehr als 50 Euro, weil ich das Netzteil noch dazu gekauft habe. Aber beschreib doch mal so dieses Computerding selber, dieser Raspberry. Wie muss man den sich vorstellen?
Also der ist erstmal, wie gesagt, wie so eine Taschentuchpackung so klein. Der hat keine Tastatur oder einen Bildschirm, sondern der hat halt viele Anschlüsse. Also für Strom einen Micro-USB-Anschluss, dann hat er aber auch einen für einen Bildschirm oder zwei sogar für Bildschirme und dann hat er vier USB-Buchsen und außerdem auch noch WLAN und Bluetooth eingebaut und auch sogenannte innen dann innerhalb des Gehäuses, kann man aber aufmachen, sogenannte GPIOs. Kannst du dich erinnern?
GPIOs, ich habe aufgepasst das letzte Mal, das waren so, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, Ein- und Ausgänge, wo man zum Beispiel eine Lampe ranmachen kann oder irgendwie einen Sensor oder irgendeinen Schalter oder sowas, ne?
Genau, das hatten wir schon öfters auch bei solchen Bastelgeräten und diese GPIOs brauchen wir heute auch später für das Joystick-Gehäuse, weil das ist nicht nur, dass wir diesen Raspberry Pi zur Konsole machen, sondern wir setzen den noch in so einen sehr schönen Joystick-Kasten rein und das ist ein alter Joystick, der ist auch schon mindestens 30 Jahre alt, der heißt Mikrohändler, eigentlich ist es fast ein ganzes Joyboard, da baue ich diesen Raspberry eben ein.
Was war das mal für ein Joystick und beschreib mal, wie sieht der genau aus?
Also es ist ein Kasten, der ist schwarz, der ist dann viermal so groß wie der Raspberry Pi, wie vielleicht so ein größeres, dickes Taschenbuch oder so. Ganz aus Metall, aus Blech, wenn ich da drauf klopfe. Also sehr rustikales Profi-Design, würde ich sagen. Der hat zwei gelbe Tasten, einen roten Joystick. Das ist wie bei so einer richtigen Profi-Spielkonsole von dem ganzen Look and Feel. Mhm. Oder bei so einem Spielautomaten. Der hat also aber auch noch zwei Drehregler zum Drehen und zwei Schalter und es klackert alles. Das ist alles sehr massiv und den, genau, mag ich sehr gern.
Das kann ich mir vorstellen, dass du das magst. Da fällt mir auch gleich eins deiner Lieblingsworte ein, Schnaftig. Also das ist ja immer da.
Ja, das würde an der Stelle passen.
Das wird an der Stelle passen. Das
würde an der Stelle passen. Genau, schnafft, wenn sich was angenehm bedient. Dieses Ding hier ist, wie gesagt, schon ungefähr 30 Jahre alt, war, glaube ich, früher für so ein C64 oder Amiga oder sowas auch gedacht. Aber eben als externer Joystick. Ich habe den seit 15 Jahren in irgendwelchen Kisten rumliegen, weil ich den mal auf einem Flohmarkt gekauft habe für ein paar Euro, Mark, glaube ich noch. Und ich wollte immer was damit bauen.
Und das machst du jetzt. Und jetzt baust du quasi aus diesem ehemaligen Peripheriegerät eine eigene Multispielekonsole. Das wäre vor 15 Jahren noch gar nicht gegangen, ne?
Genau, heute gibt es ebenso günstige Computer wie diesen Raspberry, die sehr schnell sind und andere Computer, Stichwort, emulieren können.
Emulieren, das musst du erklären. Was genau ist das?
Das ist, wenn ein Computer den ganzen Chip eines anderen Computers wirklich so komplett imitiert, also nachmacht. Der Raspberry Pi muss also in jedem Moment denken, wenn er jetzt den C64 Home Computer emuliert, der natürlich auch 30 Jahre alt und sehr langsam ist, was würde der C64 jetzt machen? Wenn man so einen Emulator startet, dann muss der sozusagen immer mitdenken, was würde dieser andere Computer, den man dann emuliert, machen. Das ist aber sehr viel Aufwand, deswegen braucht es eben sehr schnelle Computer oder einigermaßen schnelle Computer, um auch einigermaßen alte Computer zu emulieren. Und so insofern kann dieser Raspberry Pi 3, den ich da eingebaut habe, nur so alte Geräte emulieren, also nicht die PlayStation 4, sondern eher den Game Boy oder Super Nintendo.
Und auf diesem Raspberry Pi läuft jetzt eine Software, die heißt RetroPie und die emuliert quasi diese Konsolen. Was kann die alles emulieren?
Genau, das ist ein Paket aus verschiedenen Emulatoren und das ist so einfach fertig zum Installieren. Da reden wir gleich noch mehr drüber. Und da sind eben 40 Emulatorenprogramme vorinstalliert, unter anderem C64, Amiga, Sinclair, Super Nintendo, NES, Sega, Atari, N64, Mega Drive und aber auch die PlayStation 1 und auch so ganz alte Spielautomaten, also diese großen Kisten, die in Kneipen rumstanden.
Oder das so. Ist schon ziemlich krass. Also da bekomme ich schon leuchtende Augen und deswegen habe ich ja auch eben schon erzählt, habe ich gleich, als du davon erzählt hast, gesagt, komm, ich muss mir auch so ein Raspberry Pi 3 kaufen und dann auf deinen Tipp auch gleich eine Speicherkarte mit bestellt und auf diese Speicherkarte dann dieses Betriebssystem gemacht. Gerade schon gesagt, das Ding heißt RetroPie und das funktioniert mit Linux, ne?
Genau, das ist so ein Linux-System. Linux steckt ja in immer mehr Geräten, die einfach funktionieren, drin. Und das gibt's als Open Source gratis zum Runterladen von dieser RetroPie-Webseite. Dann spielt man das mit so einem kleinen Programm, was man auf seinem Computer macht, auf die Speicherkarte. Ist ziemlich einfach. Und dann hat man eben, schiebt man die rein, dann hat man ein sehr leichtes, leicht bedienbares Betriebssystempaket, das man dann eben auch gleich mit so einem Joystick und so weiter bedienen kann und wo diese ganzen Programme und Emulatoren, die man braucht zum Spielen, dabei sind.
Das heißt, das Betriebssystem, das kann eigentlich schon alles, was es können muss, also auch relativ einfach zu benutzen, finde ich, als ich so den First Contact mit diesem Ding hatte. Aber wenn man es reinschiebt und auf der Karte drauf hat, dann hat es ja noch keine Spiele, ne? Wo kommen die her?
Das sind die sogenannten ROMs, also sozusagen Abbilder dieser Disketten oder Cartridges, die man früher da für die Spiele hatte. Und das ist natürlich so wie im Netz immer, man kann die natürlich irgendwo im Internet kostenlos runterladen, aber man muss sagen, dieses Herunterladen von den meisten ROMs ist illegal.
Vermutlich wegen Urheberrechten nehme ich an, auch wenn es die Spiele und Konsolen, über die wir ja jetzt reden, schon lange, lange, lange nicht mehr zu kaufen gibt, ne?
Ja, auch dann noch. Also man darf die Spiele nicht runterladen, weil das Copyright erlischt in Europa erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, in den USA nach 75 Jahren und so alt sind die Computerspiele ja jetzt auch noch nicht. Und manche dieser Firmen wollen zum Teil eben auch noch selber Geld machen mit diesen Retro-Konsolen, die sie rausbringen.
Ja, Nintendo hat ja gerade erst so dieses Mini-NES-Gerät, was aussieht wie so ein, wie dieser alte Brotkasten, den ich eben schon beschrieben habe, nur in ganz klein rausgebracht für 60 € mit den ganzen Retro-Spielen drauf, die man früher so gespielt hat und das Ding war gleich ausverkauft, ne?
Genau, und deswegen sind die eben gegen Raubkopien, weil diese Retro-Spiele gerade wieder in und eben so hübsch sind.
Okay, ich sehe schon, das ist kompliziert, aber ich habe ja noch eine ganze Menge so richtiger Hardware, also ne, diese alten Kassetten, diese Cartridges zu Hause, wo man immer so schön reingepustet hat, wenn sie nicht richtig gelaufen sind. Dürfte ich die denn dann im Netz runterladen und dann auf dem RetroPie emulieren, weil die habe ich irgendwann mal gekauft, ne?
Ja, das ist wieder so eine Grauzone, da streiten sich die Juristen, wenn du sie aus dem Netz lädst, dann ist es unklar, ob das so eine legale Privatkopie ist. Das ist also wie gesagt Grauzone. Wahrscheinlich wird dir da nichts passieren, aber wenn jetzt Nintendo alle seine Anwälte auf dich hetzt, dann vielleicht schon. Du bräuchtest am besten so ein Spezialgerät, mit dem du diese Cartridges, deine eigenen wirklich, dieselben auslesen würdest und dann wäre es vollkommen legal, wenn du die dann auf deinen Emulator ziehst.
Okay, dann spielen wir das doch mal durch. Was bräuchte ich dafür, um diese Cartridges auszulesen?
Da bräuchtest du ein Gerät, kostet auch wieder 80 € mit Adaptern für alle gängigen Nintendo-Konsolen. Die heißt das Gerät heißt die Retrode, kann man bestellen, aber man kann sich auch selber so Adapter löten. Das ist aber ziemlich kompliziert mit dem Arduino oder auch dem Raspberry Pi, dass man eben dann diese Kassetten einlesen kann.
Okay, du sagst schon, wenn du sagst, es ist kompliziert, dann ist es erstmal nicht so ganz optimal. Was machen wir jetzt?
Tja, also wenn du mutig bist, dann kannst du einfach mal hoffen, dass du die Spiele, die du als Cartridges hast, einfach auch mal dir wo runterlädst und dann spielst. Aber wie gesagt, ich bleib lieber bei frei verfügbaren Spielen.
Okay, was gibt's da so an frei verfügbaren Spielen?
Also da gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es einerseits so Fangames, also Fortsetzungsspiele von Klassikern, die von Fans sorgfältig neu programmiert wurden, zum Beispiel Gianna's Return.
Oh.
Das ist sozusagen eine Fortsetzung von The Great Gianna Sisters, das habe ich früher sehr viel gespielt.
Amiga so und C64.
Genau, ja. Oder auch Super Mario War, das ist so ein Mario-Remix von so Wiener Medienkünstler, den probieren wir später gleich mal aus. Und man kann aber auch Spiele kaufen, also zum Beispiel auf der Amiga-Seite, Amiga Forever kann man Spiele kaufen oder bei Atari und Sega Games, die gibt es beim Online-Spieleladen Steam, da ist man dann ungefähr ab 10 oder 20 Euro dabei für so fette Spielpakete.
Okay, werden denn auch welche verschenkt? Ich meine, wir haben ja eben schon gesagt, die sind ja irgendwie uralt, vielleicht gibt es ja auch so ein paar Leute, die sagen, wir haben kein Interesse mehr daran, da noch irgendwie Geld mitzumachen.
Genau, da gibt's auch welche, die sind da ganz locker, geben ihre alten kommerziellen Spiele frei. Die Firma Llama Soft zum Beispiel, das ist aber glaube ich nur ein Programmierer, der aber ein cooler Typ ist, glaube ich, der hat schon gesagt, also unsere Spiele sind alt genug, um keinen Umsatz mehr zu bringen. Da freuen wir uns, wenn ihr die weiterteilt. Das hat er schon 1996 gemacht und die zum Download ins Netz gestellt. Dann gibt's aber auch so Spielautomaten, Spiele aus den 80er und 90er Jahren von so Firmen, die sind auch freigegeben. Und bei Wikipedia gibt's eine ganze schöne Liste von kommerziellen Spielen, die jetzt frei sind. Oder auch die Webseite PD-ROMs. PD steht für Public Domain, also Allgemeingut. Und bei anderen Games, das gibt es dann auch noch, weiß man nicht genau, ob die Entwickler überhaupt noch erreichbar oder interessiert oder am Leben sind. Das ist dann die sogenannte Abandonware. Das ist auch wieder unklar, aber auch eher eine Grauzone, wo man aufpassen sollte.
Okay, verstehe. Netzbastelstunde hier in Dein Sonntag auf D-Radio Wissen. Mittlerweile hat es die Welt ja langsam gecheckt. Computerspiele sind nicht nur Zeitverschwendung für irgendwelche Spiele-Nerds. Games sind Kulturgut. Und wie man diese alten Kulturschätze wieder hebt, das probieren wir heute aus hier im Netz. Basteln mit Bastelprofi Moritz Metz. Der hat sich einen alten Arcade-Joystick-Kasten geschnappt und da einen Raspberry Pi Minicomputer reingebaut, der sehr, sehr, sehr viele alte Spielekonsolen emulieren kann. Und er drückt schon.
Genau.
Und das Bediengefühl ist wahrscheinlich ziemlich genial bei diesem alten Kasten. Ne? Lass uns mal über die Hardware reden. Also dieser Blechkasten, der hat jetzt diesen Minicomputer drin. Wie genau hast du den da reinbekommen? Wie hast du das gemacht?
Also erstmal habe ich ewig rumprobiert, ob der Raspberry Pi 3 da gut reinpasst. Der ist wie gesagt so groß wie eine Packung Taschentücher, dieser Raspberry. Oder ob ich doch eher diesen Raspberry Pi Zero nehme. Der ist wirklich, der ist dann super klein. Der ist so wie ein USB-Stick fast nur.
Ach krass.
Aber auch noch ein bisschen langsamer und hat weniger Anschlüsse, die man erst wieder rausführen müsste. Und da habe ich dann auch auf Twitter mit Leuten debattiert und so. Aber also ich bin dann bei diesem Raspberry Pi 3 geblieben, damit die Buchsen dann rausgucken, also für den HDMI und für den Audioausgang und für die USB-Buchsen und fürs Netzwerk und sowas, habe ich dann Löcher in die Seiten des Blechkastens reingedremelt.
Ja, und da ich dich und deine Techniken ja schon so ein bisschen kenne, hast du wahrscheinlich so ein Elektrowerkzeug benutzt, was sich vorne schnell dreht und mit dem man fräsen und flexen kann und so weiter, ne?
Das ist der Dremel, genau.
Genau. Was für Knöpfe hast du da jetzt alles drin in dem Blechkasten?
Also rechts ist so ein roter Vier-Wege-Joystick, also kann man oben, unten, rechts, links machen. So, wie am Spielautomaten. Dann links, also normalerweise ist ja eigentlich das Gamepad immer rechts und die Knöpfe links, aber ich habe es jetzt andersrum. Da sind zwei so gelbe Arcade-Knöpfe, mit denen man, die man eben drücken kann. Die sind so ähnlich wie bei diesem Internetknopf, den wir neulich gemacht haben, ja, bei Netzbasteln. Dazwischen sind zwei so Schiebeschalter, die ich aber umgebaut habe in Kippschalter, die machen so. Und dann noch drei Drehregler, wo man früher so die Geschwindigkeit des Spiels anscheinend steuern konnte und auch so eine Autofire-Funktion, also dass der die ganze Zeit ballert, ohne dass man ganz oft drücken muss. Diese Drehregler habe ich, da habe ich zwei umgebaut mit Rotary-Encodern.
Rotary-Encodern, was ist das?
Das sind so Drehsensoren, also du kennst die vielleicht von so Menüs in irgendwelchen Radios oder so. Das sind so Drehsensoren, die kann man eben endlos drehen und die rattern dabei immer so leicht. Ich weiß nicht, ob man es hört.
Ja, so ein bisschen hört man es.
Wenn man die dreht,
ja.
Das hat auch ein ganz gutes Gefühl und da kann man sehr schöne Drehräder dann eben draufsetzen, wenn man irgendwas, so ein Bedieninterface baut, bei Radios gibt es oder eben um Menüs zu bedienen und man kann auf die Dinge auch wieder draufdrücken. Da habe ich dann also diese Select- und Start-Knöpfe, die auch bei jedem Game-Controller mit dabei sind, von der Konsole genommen.
Okay, und diese Drehregler, die Tasten, den Joystick, wie hast du das jetzt alles angeschlossen an die, ich habe es mir gemerkt, GPIO-Leiste, von der wir immer reden, also an diese Anschlussleiste?
Jedes
ja?
Mal. Reden wir von der. Genau, da habe ich es angeschlossen. An diesen General Purpose Input Output. Das sind irgendwie, da hat man zwei Dutzend Schalter oder Sensoren oder Lampen, kann man da ungefähr anstecken. Da habe ich dann also die alten, habe ich neue Kabel an diese alten Taster angelötet und die dann da an den Raspberry Pi GPIO angesteckt.
Okay, und der Raspberry Pi, der merkt dann darüber, wenn eine Taste gedrückt wird.
Genau, die stellt dann Kontakt her und der wird dann wieder von dem GPIO-Eingang bemerkt. Also das ist dann 0 Volt sozusagen. Um es kurz, ganz kurz für Connoisseure zu sagen, die Mikroschalter schalten den GPIO auf Ground, weil vorher sind die Inputs mithilfe der internen Pull-Up-Widerstände auf High gezogen. Also, naja.
Okay. Können wir an dieser Stelle
also der Raspberry Pi merkt ne? einfach, wenn die Taste oder der Joystick gedrückt ist ja. und so ein Treiber, den ich dann installiert habe von der Firma Adafruit, der heißt Retro Game, der setzt das dann um in eine virtuelle Tastatur. Also mhm. wenn ich den Joystick nach oben ziehe, dann denkt der das Spiel, ich würde die nach oben Taste an der Tastatur drücken. Und okay. das war ziemlich viel Gefummel und Herumkonfigurieren in den Einstellungen, aber mittlerweile läuft's.
Okay. Läuft's tatsächlich? Hast du schon eingeschaltet? Hat das Ding schon irgendwas von sich gegeben mittlerweile?
Ja, ich weiß nicht, hört man gerade schon was?
Ah, ich höre so ein Klackern. Das ist dieser Menü-Sound, ne?
Genau, warte mal. Ja, genau. Jetzt muss ich hier auf Exit gehen. Ich bin hier gerade in irgendeinem Menü.
Hm. Ah, ja.
Ah, jetzt hörst du wahrscheinlich was, ne?
Das ist genau.
Hier kann ich durch meine Spieleliste gehen. Aha. Von meinen ganzen legalen Games.
Cool. Also funktioniert fürs Erste, würde ich sagen.
Genau, also da kann ich mit dem Joystick rechts und links gehen in diesem RetroPie-Menü, da sehe ich dann verschiedene Konsolen, für die ich eben legale Games gefunden habe, Game Gear, da gibt es auch ein paar alte, mhm. Nintendo, NES, gibt es auch ein paar Spiele, die kostenlos sind, dann Ports, da gibt es dann eben zum Beispiel Super Mario War, das können wir gleich mal ausprobieren und das ist so alles sehr einfach zu bedienen mit diesen verschiedenen Knöpfen.
Mikrohändler Multifunktions-Joystick oder auch Elite MF 2002. Das ist ein schwarzer Kasten aus Blech aus den 80ern, also mindestens 30 Jahre alt. Das sieht aus wie bei so einem richtigen Spieleautomaten von früher. Joystick, ein paar Knöpfe, Drehregler. Und dieses Ding konnte man an den Commodore C64 anschließen oder den Atari ST oder den Amiga, wenn man damals so ein Hightech-Gerät hatte. Und unser Netzbastler Moritz Metz in Berlin, der hat den Joystick da quasi in diesen Joystick einen ganzen Computer reingebaut und kann jetzt alle möglichen Retro-Spiele damit spielen, die man früher auf einer eigenen Konsole gespielt hat. Und ich höre da schon, Moritz ist schon hart am Spielen.
Ja, ich muss hier gerade, ich habe schon wieder verloren. Das ist ziemlich hart. Also es heißt nicht, ist nicht so, dass die Spiele früher einfacher waren, sondern eher zum Teil schwieriger.
Was spielst du da gerade?
Ich spiele hier gerade Grid Runner. Das ist so ein Raumschiff-Spiel. Also es ist so ein braunes Gitterraster, wo dann so, das hat echt alles nur 3-4 verschiedene Farben. Also alles sehr, sieht sehr retro aus. Das Spiel ist auch von 1982. Grid Runner eben von diesem, ich glaube, britischen Programmierer, das war damals schon ziemlich erfolgreich für den VC20, aber dann auch für alle anderen Konsolen gab es dann auch. Und dieser Programmierer von der Firma Lamasoft, der hat das, Jeff Minter heißt der, der hat das eben kostenlos auch rausgebracht. Dieses Spiel, das kann man sich einfach runterladen und dann auf seinem Emulator auf dem Raspberry Pi installieren. Dieses Raumschiff kann ich hier rechts und links steuern, entweder mit dem Joystick oder mit einem Gamepad, was ich auch noch angeschlossen habe. Es ist ein bisschen einfacher damit. Und da muss ich eben dann so Würmer, die auf mich zufliegen und immer so rechts und links gehen, abschießen. Aber dann gibt es noch so andere Raumschiffe, die von der Seite so reinballern. Also jetzt habe ich schon wieder verloren. Oh nee, jetzt habe ich Level 2 geschafft.
Ich wollte gerade sagen, aber das klang doch irgendwie nach einem erfolgreichen Geräusch gerade. Aber es,
ja,
ist, halt,
genau.
es also, ist viel Geballer, höre ich schon.
Das ist viel Geballer. Da kann man sich jetzt ganz gut diese Auto-Fire-Funktion vorstellen. Also, dass das Ding einfach immer automatisch schießt. Oder man bleibt einfach mit dem Daumen auf der Taste. Die schießt die ganze Zeit. Ja, man hat, glaube ich, unlimitierte Schüsse.
Das war früher so, ne, dass man irgendwie schon ein paar Spiele hatte, wo man eigentlich mit Dauerfeuer durchrennen oder durchfliegen konnte. Ne? Also
ja, genau.
diese Tasten, die hatten damals schon irgendwie eine Funktion, ne?
Die hatten auf jeden Fall eine Rolle, weil man halt da nur feuern konnte. Aber es gab natürlich schon auch immer so Text-Adventure, also solche Spiele, wo man dann sagen musste, was will ich jetzt hier, geh jetzt rechts oder geh nach links und guck in diesen Raum rein oder nehme die Schere und benutze Schere mit Kabel oder was auch immer. Solche Spiele gab es auch immer.
Und was sagst du jetzt so, Grid Runner, gefällt dir?
Gefällt mir, ist aber auch ein bisschen hektisch. Vielleicht läuft es auch zu schnell. Das könnte auch sein. Ich probiere jetzt gleich nochmal was anderes aus. Das dauert aber immer ein bisschen, bis ich hier durch das Menü gehangelt bin und das
eben
dann geladen hat.
Du hast doch eben hier von Super Mario War geredet. Das ist irgendwie ein Spiel, was, wenn ich das richtig verstanden habe, Fans gemacht haben. Quasi eine Weiterentwicklung der Super Mario-Reihe, die aber nicht von Nintendo kommt, ne?
Genau, es ist halt so wie so Fanfiction bei Filmen. Schau, jetzt hier klingt schon. Press any key to continue. So, jetzt sehe ich hier, das ist auch eine sehr schöne Grafik, so ähnlich wie auf dem Super Nintendo. Und da kann ich jetzt auswählen, wie viele Spieler. Das geht mit bis zu 4 Spielern. Ist denn die Lautstärke so gut?
Ja, ich höre den gewohnten Mario-Sound, der schon sehr viel Positives in mir auslöst.
Genau. So, und jetzt habe ich halt diesen schönen Startbildschirm, Super Mario War 1.8. Und das wurde von so Wiener Medienaktivisten, Künstlern programmiert. Einer von denen, Florian Hufsky, ist der Macher. Der war auch irgendwie Gründer der Piratenpartei. Und das ist halt eher so eine Art Partyspiel. Also man hat da diese verschiedenen Charaktere aus der... Oh, jetzt habe ich das zu dem beendet. Moment mal. Das ist immer so ein bisschen kompliziert mit diesen verschiedenen Tasten, weil die manchmal ganz anders belegt sind. Die eine Taste ist, startet das Spiel und im Spiel beendet sie es dann wieder. Und so. So, Start. Ja. Start. Ich glaube jetzt könnte was passieren. Nee, jetzt muss ich hier nochmal drücken. Auf jeden Fall ist das so eine Art Partyspiel für bis zu 4-5 Personen und da hüpfen diese verschiedenen Figuren, die man sich auswählen kann, eben aus der Super Mario Welt, schamlos kopiert, hüpfen da, ich nehme jetzt hier mal so einen Fuchs, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Ein Fuchs in der Super Mario Welt, der kommt da eigentlich von Sega, hier Sonic und Tails gab es damals.
Wenn der hochspringt, dann wird er so eine Kugel. Ja genau, da steht auch Tails.
Ach siehste, so. Das ist ja ein Skandal. Also für alle, die früher auf Konsolen unterwegs waren, gab es ja entweder Mario oder Sonic. Alles andere...
Genau, und die können da halt zusammenspielen, vereinen sich da. No, not exo. So, und ich spiele jetzt hier gegen so einen grünen Mario und habe eigentlich nur einen Bildschirm, so eine Welt, die aussieht wie bei Super Mario Land. oh fuck, jetzt hat er mich abge... Jetzt hat er mich platt gemacht. Es geht darum, dass diese verschiedenen Figuren durch die Welt hüpfen und sich gegenseitig platt machen müssen. Hm. Und jeder kann da, also man kann da zu viert spielen, halt auf einer Party oder sowas und richtig so Turniere spielen. Und jeder hat halt dann aber wieder so eigene Features, jede von diesen Figuren. Man kann auch an so eine Note ranhüpfen, dann gibt es irgendwelche Geräusche. Und ja, es geht halt vor allem um dieses Hüpfen durch diese Welt.
Jetzt frage ich mich natürlich, wir haben ja eben schon so ein bisschen über Legalität und Nicht-Legalität gesprochen. Das ist jetzt ein nachgemachtes Game von Medienaktivisten, hast du eben gesagt. Aber den Soundtrack, den kenne ich, die Geräusche, die kenne ich, die Level-Stücke quasi, aus denen zusammengebaut ist, die sind ja auch im Prinzip aus dem Original. Ist das denn alles legal?
Das weiß ich nicht genau. Die nennen das auch so Please Do Not Sue Ware. Also nicht Freeware, sondern bitte verklag uns jetzt nicht. ich weiß es nicht genau. Es ist auch die Hinterlassenschaft von diesem Florian, weil der ist nämlich mit 23 Jahren, der war sehr jung, aber scheint ein ziemliches Genie gewesen zu sein, gestorben. Mhm. Deswegen kann er jetzt auch gar nicht mehr so richtig verklagt werden. Ich finde das Spiel sehr lustig und eben irgendwie auch ein bisschen künstlerisch, weil es macht erstens sehr viel Spaß, aber eben weil da diese verschiedenen Charaktere aus den verschiedenen Welten vermischt werden. Und dieses Spiel kann man nicht nur auf so einer Retro-Pi-Konsole, wenn man sich diesen Aufwand macht wie ich jetzt hier oder wenn man sich den Raspberry Pi nur kauft wie du, spielen, sondern die gibt es auch für Windows und für den Mac und so weiter, dieses Super Mario War. Mhm.
Wie läuft denn das jetzt eigentlich so alles mit diesem alten Joystick? Du hast ja gerade schon so ein paar Tastendruckprobleme gehabt und bist immer mal wieder aus dem Menü rausgeflogen. Funktioniert das alles richtig so, wie du das vorgestellt hast? Und läuft es auch flüssig dann?
Also flüssig laufen tut das Spiel hier zum Beispiel total. Die meisten Spiele laufen flüssig, aber so neuere Spiele von so neueren Konsolen laufen angeblich nicht ganz so flüssig, weil die halt dann zu viel... jetzt hat Player 2, jetzt habe ich gewonnen.
Aha. Glückwunsch.
Also die neueren Spiele laufen nicht ganz perfekt. Man muss sich immer bei diesen ganzen Emulieren darauf einstellen, dass irgendwelche Fehler passieren und dass irgendwas hängt und dass man dann noch ein bisschen rumdaddeln muss. Mhm. Also das ist, glaube ich, ziemlich normal.
Dann kommen wir jetzt zu der Frage aller Fragen, die am Ende immer kommt. Was hättest du besser machen können? Oder was kommt jetzt so als nächstes? Gibt es da jetzt noch im Bereich Konsolen, Tuning? Hast du da noch irgendwelche Visionen?
Das Ganze ist natürlich endlos. Also einerseits ist es so, dass der Joystick hier so ein bisschen quietscht und ächzt. Und diese Knöpfe auch. Die sind schon nicht mehr so ganz fresh, also vielleicht würde ich die nochmal irgendwie austauschen. Ich habe mir noch so ein Gamepad dazu besorgt. Dann könnte ich aber an der Hardware auch nochmal wirklich von diesen Kasten arbeiten, die Blechkanten verschönern. Ich könnte noch so eine Blink-LED einbauen, habe ich eigentlich schon, aber die funktioniert noch nicht ganz in verschiedenen Farben. Mhm. Sollte die leuchten.
Natürlich.
Dann, dass dieser eine Drehregler, der noch frei ist, als Joystick erkannt wird. Der andere macht schon die Lautstärke, ist ganz gut. Also ich kann lauter machen und wieder leiser durch Drehen an diesem Rotary-Encoder.
Cool.
Und natürlich ansonsten ist es halt immer so, auch auch bei der, auf der Software-Seite könnte man die Controller noch besser anpassen, dass jede Taste genau gleich immer überall ist. Hm. Oder dass ich noch diese ganzen freien Spielautomaten, Arcade-Spiele installiert kriege mit diesem Mame-Emulator. Die sind sehr kompliziert. Das Wichtigste ist eigentlich, ich will jetzt mal mit Freunden spielen und zocken. Über, also zum Beispiel die Super Mario
War. Also das geht tatsächlich auch, ja. Gegeneinander spielen über RetroPie. Dann könnten wir das ja eigentlich auch mal probieren, ne?
Ja, online ist dann nochmal eine andere Frage, aber vielleicht geht das auch. Das habe ich noch nicht genau ausprobiert. Das heißt, machen wir mal irgendwann, wenn wir Zeit haben.
Treffen wir uns in der Mitte irgendwo in Hannover oder sowas.
Ja, das geht auch. Vielleicht geht es auch online, aber ich glaube, das geht nicht bei diesem Spiel. Aber bei manchen kann man auch ein bisschen online spielen.
Was ist dein Fazit? Dieses Retro-Emulatoren-Wesen, ist es eine Angelegenheit für alle Leute oder sollte man da schon eher so Profi sein?
Also ich finde, man braucht ein bisschen Kenntnisse, man kann leicht einsteigen. Es gibt wahnsinnig viele gute Anleitungen dafür, aber manchmal ist das Feintuning von den Kleinigkeiten dann ein bisschen frickelig, das dann schon. Hm. Aber ich würde sagen, man kann das schon mal ausprobieren, wenn man da ein bisschen Ambitionen hat. Und ansonsten kann man sich, wie gesagt, auch einige Spiele auf den PC oder auf das Smartphone sogar laden.
Hm. Jetzt bin ich ja
da
nicht so
ein... empfehle ich zum Beispiel...
Ja, ich wollte gerade noch hinzufügen, ich bin ja nicht so der totale Bastelprofi wie du, aber ich finde, das ging eigentlich relativ... gut. Also ich finde, also mein kleines Konsölchen habe ich relativ gut zusammengebaut. Du hast mir natürlich auch so ein bisschen geholfen mit der Software, aber ich fand es eigentlich ganz geschmeidig.
Genau, wir haben gestern schon telefoniert, da habe ich dir ein paar Tipps gegeben. Man kann aber auch, wenn man es noch einfacher haben möchte, eben, es gibt auch einige Spiele auf dem Smartphone, zum Beispiel das, was wir gerade gespielt haben, oder auch hier das Super Mario War für den PC. Mhm. Dann kann man aber auch sehr viele von den ganz alten Kultspielen im Konsolenwohnzimmer, im Console Living Room von der Website archive.org spielen. Mhm. Einfach gestreamt im Browser vom Computer und demnächst kommt dann auch noch so ein Spiel, das echte Super Mario Run für Smartphones raus, kostet dann aber wieder 10 €.
Das ist quasi das erste echte, mehr oder weniger neue Retro-Game von Nintendo für Smartphones. Ist fast eine kleine Revolution. Genau. Vielen lieben Dank. Ich höre schon, du räumst da im Hintergrund alles Mögliche ab. Ich lasse dich jetzt mal weiterspielen und wir hören es in 2 Wochen wieder. Viel Spaß beim Zocken.
Danke, dir auch.
Und die Links,
schönen Sonntag.
Ja, dir auch. Die Links zum Netzbasteln gibt es wie immer natürlich auf dradiowissen.de. Moritz, mach's gut.
Ciao, und du auch, Sebastian.
D-Radio Wissen. Netzbasteln.